Geh mal in die Natur und zeige mir das perfekte Blatt. Das hat mal eine Freundin zu mir gesagt. Und sie wollte damit sagen, du wirst es nicht finden, denn es gibt nicht das perfekte Blatt. Gleichzeitig versuchen wir Menschen ganz oft nach Perfektionismus zu streben. Und ich kenne das ehrlich gesagt auch von mir. Und die Frage heute in dem Soul Talk mit meinem lieben Soul Buddy Steffen Kirchner ist, was steckt denn eigentlich dahinter? Was steckt denn dahinter, immer nach dem Perfekten zu streben und dass es nie gut genug ist? Na, dass es immer noch besser geht. Das versuchen wir heute mal auch aufgrund eigener Stories zu ergründen und nehmen dich einfach mit rein heute in diese neue Soul Talk Episode mit dem Namen Perfektionismus. Was steckt dahinter? Und wie erkennst du es? Ob du vielleicht auch an Perfektionismus sozusagen leidest, würde ich jetzt fast schon mal sagen. Also, du kannst dich sehr darauf freuen, auf diese neue Folge. Let's go, Intro.
Hey Mother Nature, you're so wonderful. You're full of wonders overall. You are the oldest soul.
Talk.
So einen nochmal perfekten, schönen guten Morgen wünsche ich dir. Ist das der perfekte Morgen für dich gewesen?
Durch das, dass ich jetzt hier mit dir sitze, anscheinend ja.
Ja, richtige Antwort.
Eine einzig mögliche.
Genau. Die perfekte Antwort.
Genau. Sehr gut. Ich glaube, dass wir heute mal über ein Thema sprechen sollten, was, glaube ich, sehr, sehr akut besprochen gehört, weil ich glaube, dass Perfektionismus so viele, ich sag mal, so viele Lichter dimmt, so viele Potenziale zurückhält, so viele Energien zurückhält. Und ehrlich gesagt, ich kenne es auch total von mir, jetzt gar nicht mehr. Aber da brauchen wir nicht so lange zurückgehen, dass ich ewig für Dinge gebraucht habe. Und ich glaube, das ist auch schon das erste Zeichen für Perfektionismus, wenn du einfach ewig brauchst, um was abzuschließen.
Ja.
Und das hemmt einen natürlich total, einfach mit seinen Sachen, mit seinen Herzensthemen, die auch Herzen berühren, rauszugehen. Und auch in meinem Umfeld kenne ich das heute noch. Mhm. Perfektionismus ist wirklich allgegenwärtig.
Ja.
Und mal die Frage an dich, kennst du das von dir, Perfektionismus?
Ja, in Teilbereichen kenne ich das tatsächlich. Gar nicht so sehr im Sinne von, dass es ewig lang dauert, um was abzuschließen. Das ist natürlich auch ein totales Merkmal von Perfektionismus. Aber bei mir hat es sich eher früher ausgewirkt im Sinne von, dass es ewig lang gedauert hat, was anzufangen.
Ja.
Na, also zu starten. Mhm. Also Perfektionismus, Anspruch ist natürlich eine großartige Ausrede, um nicht in die Umsetzung zu ins Anfangen, ins Handeln kommen zu müssen, weil du natürlich ja immer noch das Gefühl hast, da fehlt mir noch irgendwas in der Vorbereitung, da fühle ich mich noch nicht gut genug vorbereitet oder noch nicht sicher genug, da müsste ich vielleicht noch mal irgendwas lernen, da brauche ich noch mal ein Zertifikat hier oder eine Weiterbildung oder einen Kurs da. Und so schlawinert man sich natürlich um die große Entscheidung, all in zu gehen und mal jetzt ein Commitment zu geben und zu starten, auch drumherum. Und das war bei mir früher so ein Thema, dass die Leute oft zu diesen, ich weiß nicht, ob du das kennst, zu diesen Handbremsensatz. So, ich weiß nicht, ob dir das auch mal gesagt wurde, mir wurde das früher oft gesagt, so, Steffen, du hast so viel Potenzial, aber hey, du fährst immer irgendwie so mit angezogener Handbremse. Und das hatte bei mir so im Rückblick schon auch viel mit so einem teilweisen Perfektionismus zu tun. Also ich bin, glaube ich, kein Perfektionist gewesen in meinem Leben, heute auch gar nicht mehr, aber so in Teilbereichen schon. Ja, also in Teilbereichen hatte ich irgendwo so einen völlig übertriebenen Eigenanspruch an mich selber, der aber in Wahrheit mit Angst und Unsicherheit vor einer Entscheidung zu tun hatte. Also so würde ich das heute definieren.
Genau, das ist der Punkt, weil ich würde wirklich ganz fest behaupten, dass es nichts mit Faulheit zu tun hat.
Ja, absolut.
Sondern wirklich zu 100% mit Angst.
Ja, absolut.
Mit Angst, die darunter liegt. Nee, ja. Ich brauche jetzt noch was. Ich fühle mich selbst nicht wertig genug, um jetzt irgendwie entweder was zu starten oder was fertig zu machen oder wie auch immer. Deswegen brauche ich jetzt das und das und das noch. Und das ist eine Kette, die immer weitergeht. Das beobachte ich auch bei mir oder habe das bei mir beobachtet. Das ist eine Kette, die dann niemals aufhört, wenn du dann nicht irgendwann quasi den Stempel reinhaust. Mhm. Wenn du dann sagst, ja gut, aber jetzt habe ich das Zertifikat, jetzt weiß ich das ja, aber naja, eigentlich, wenn ich jetzt, keine Ahnung, mit Coaching auf die Bühne gehe, wenn ich einen Online-Kurs mache, wenn ich auf die Bühne gehe und Musik mache, ja gut, aber dann brauche ich ja wieder eine bessere Gitarre, weil die klingt ja dann vielleicht nicht gut. Mhm. Und dann brauche ich vielleicht, ja, dann brauche ich auch noch bessere Songs. Ich glaube, die sind immer noch nicht gut genug. Ne? Also dann findest du immer was, um das, dass es jetzt gerade nicht so gut ist.
Genau.
Und die darunterliegende Angst war bei mir immer natürlich die Verurteilung.
Mhm.
Die Verurteilung, was sagen dann andere, wenn ich jetzt das so und so mache. Ich war teilweise sogar im Studio gesessen, habe an Songs gearbeitet und habe mir, während ich, also wirklich, das kannst du dir vorstellen, ich war im Aufnahmeraum gesessen, habe gespielt, hatte die Kopfhörer auf und habe mir währenddessen gedacht, was denkt wohl der Tobias aus XY, der ein herausragender Musiker ist, wenn er dann am Ende das hört, was ich jetzt gerade spiele. Also weißt du, was ich meine? 0,0 im Moment, sondern eher so, vielleicht sagt der dann, er ist aber nicht so gut für das, dass du da so lange gebraucht hast jetzt, gell?
Ja, krass, wie wenn ein Musiker sozusagen auf der Bühne steht und singt oder spielt und ins Publikum abscannt, ob es den Leuten gefällt in dem Moment. Gell? So könnte man sich das eigentlich nicht vorstellen, dass das passiert.
Genau.
Also du bist ja dann in dem Moment bei dir und bei deiner Musik. Vielleicht ist das auch der Grund, warum manche Musiker, das habe ich mich schon oft gefragt, ist das der Grund, warum viele Musiker die Augen zumachen beim Spielen auch? Also natürlich kann ich die Musik mehr fühlen und so weiter, ist völlig klar. Aber hat das damit auch zu tun, sich sozusagen abzuschotten vom Außen, mehr bei sich zu sein? Oder was? Wie erklärst du das?
Also bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich einen Song singe, dann sehe ich ganz oft so eine Geschichte dazu, wie so ein Kinofilm.
Mhm.
Und den siehst du natürlich dann besser, wenn du die Augen zumachst.
Mhm.
Weil bei mir ist es so, ich merke mir die Songs auch alle eigentlich im Prinzip aufgrund von einer Geschichte.
Ah, okay.
Und je mehr visuelle Geschichten von außen dazukommen, desto höher ist wahrscheinlich dann auch eben die Möglichkeit, dass dich irgendwas rausreißt aus der Geschichte.
Mhm.
Das ist jetzt mal so ein, das ist jetzt mal so ein Erklärungsversuch.
Okay, aber du tauchst sozusagen in eine Innenwelt auf alle Fälle mal ab, um ganz bei dir zu sein, in deiner eigenen Geschichte, in deiner eigenen Welt sozusagen. Ne? Das ist der Hintergrund.
Ja. Ja. Ja, schon.
Ja, das ist interessant, was du sagst, das Beispiel aus deinem Tonstudio sozusagen oder von der Aufnahme, weil es gibt in der Motivationspsychologie, auch in der Forschung, gibt es verschiedene Erklärungsversuche, auch wie zum Beispiel solche Phänomene wie Perfektionismus oder auch andere Phänomene, die es ja so gibt, wie die so entstehen. Und da gibt es ja zum Beispiel auch, es gibt ja persönlichkeitsdiagnostische Verfahren, also so, man könnte sagen Tests, wo man dann verschiedene entweder Fähigkeiten oder Werte oder eben auch Lebensmotive testet. Und da gibt es zum Beispiel bei einem Persönlichkeitsprofil, das Rees Profile heißt es, Rees Motivation Profile, da gibt es also 16 Lebensmotive sozusagen, die diese Kategorien bilden. Und eines dieser Lebensmotive heißt zum Beispiel Anerkennung. Und ein anderes heißt Ordnung. Das sind also zwei von den 16. Und bei der Anerkennung, wenn jemand ein hohes Streben nach Anerkennung hat, dann ist das eben so eine gewisse Kritiksensibilität nach außen in beiden Richtungen, also im Sinne für gute Kritik, das heißt für Lob und so weiter. Das nimmt jemand dann auch sehr stark an, sucht es natürlich auch sehr, sehr stark, ist da sehr emotional schwankend dann auch, also hohe Ausstöße nach oben in der Euphorie, aber natürlich auch dann bei schlechten Worten oder schlechten Kritiken geht es natürlich nach unten. Sondern da gibt es Menschen, die haben eben ein sehr, sehr hohes Anerkennungsstreben, aber es gibt Menschen, die haben auch ein ganz niedriges, so nach dem Motto, da brauchst du mir nicht sagen, dass ich gut bin, das weiß ich selber. Ne? Mhm. Sowas gibt es ja auch. Und wenn jetzt jemand ein hohes Streben nach Ordnung zum Beispiel hat, also sehr gerne Struktur mag, auch vielleicht ein bisschen kleinteiliger denkt sozusagen, ne, weil er es genau nimmt und so weiter und das auch liebt, dass in den Einzelheiten einfach auch Dinge richtig laufen, gepaart mit einer hohen Anerkennung, also diese zwei Kombinationen, hohes Ordnungsstreben und hohes Streben nach Anerkennung, nach äußerer Anerkennung, da gibt es starke Hinweise, dass solche Menschen perfektionistisch sind. Und ich habe selber in meinem Leben weit über 500 Reisprofile ausgewertet, also Reisprofil sagt man im Deutschen, mit Menschen früher im Coaching auch in Seminaren und kann das bestätigen. Tatsächlich, immer wenn ich diese Motivkombination vorgefunden habe, habe ich gefragt, ob es perfektionistische Anteile oder einen Perfektionismus gibt. Und zwar in den allermeisten Fällen war es der Fall. Und jetzt kommt der Punkt, deswegen habe ich da eine Frage an dich, auch weil du heute auch sagst, du hast diesen Perfektionismus gar nicht mehr so. Mhm. Man sagt bei diesen Lebensmotiven eigentlich von der psychologischen Forschung her eigentlich, dass diese Lebensmotive sehr zeitstabil sind. Also zeitstabil heißt, dass die sich nicht einfach verändern wie das Wetter. Also heute ist es so, nächste Woche ist es ganz anders. Natürlich verändern die sich in gewisser Weise durch Lebenserfahrung und Persönlichkeitsentwicklung und so weiter und so fort, auch Sozialisierung, Umfeld und so. Aber jemand, der ein sehr hohes Anerkennungsstreben hat nach außen, hat es und dem wird es nicht egal sein, was andere über ihn denken. So, jetzt hast du damals diesen Perfektionismusanspruch gehabt. Ich kann mir vorstellen, so wie du es beschreibst, auf der einen Seite, du wolltest halt auch in allen Details diese Musik gut machen, also auch Stichwort Ordnung, Struktur, aber eben halt nicht nur für dich, sondern eben auch für die anderen, so mit diesem Blick nach außen. Jetzt ist das ja was laut der Forschung eigentlich nicht umkehrbar ist. Würdest du denn jetzt sagen, dass du damals gar nicht du selbst warst? Oder würdest du sagen, dass es vielleicht doch so ist, dass du damals genau so warst, wie ich es gerade beschrieben habe, also ganz hohes Anerkennungsstreben nach außen und dich tatsächlich total verändert hast? Also wie würdest du denn da deine Entwicklung sehen?
Das ist eine super spannende Frage. Auch die Erklärung dahinter finde ich mega spannend. Danke dafür. Ich glaube, das ist eine Kombination. Das ist eine Kombination aus natürlich offensichtlicher Weiterentwicklung, die ich selbst auch spüre, Persönlichkeitsentwicklung und vor allem die Herangehensweise, warum mache ich das eigentlich und für wen mache ich das eigentlich? Und vor allem habe ich für mich gemerkt, je länger ich für etwas brauche, desto weniger, gerade in der Musik, ist es eine Momentaufnahme. Sondern dann, je länger ich brauche, desto mehr zieht sich das in die Länge, weil ich ja dann, wenn ich da, keine Ahnung, jetzt 4 Monate an einem Song arbeite, mich natürlich auch wieder weiterentwickelt habe und dann ist es schon wieder ein alter Hut und dann so, ja gut, jetzt muss ich es eigentlich wieder neu machen, weil ich bin ja jetzt schon wieder weiter. Ne? Dementsprechend bin ich dann irgendwann für mich auf den Trichter gekommen, je schneller ich etwas jetzt so konserviere, und jetzt kommt der springende Punkt, wie es mir gefällt, wie ich denke, besser kann ich es jetzt nicht. Das ist das Beste, was ich jetzt gerade kann. Und das werfe ich so wie eine Spaghetti gegen die Wand sozusagen und guck, welcher hängen bleibt. Ne? Mhm. Und das ist für mich auch ein ganz krasser Gamechanger. Den, ich sag mal, diesen, und ich glaube, das ist auch für den Perfektionismus, glaube ich, ein ziemlich cooler Hack oder zumindest mal ein Gedankenanstoß, den Respekt vor dem einzelnen Werk verlieren. Weil man meint ja immer, dass das jetzt gerade, das muss quasi der größte Schiss sein, den die Welt jemals gesehen hat. So, ne? Und wenn das jetzt nicht ist, dann kann ich aufhören. Oder wenn das Projekt jetzt nicht das Beste ist, was die Firma je gesehen hat, was ich jetzt da abgebe, ja, dann fliege ich raus oder wie auch immer. Ne?
Also zu viel Bedeutung auf einzelne Events oder Themen legen. Okay.
Ganz genau. Also ich kenne das auch aus meinem Umfeld. Ganz banales, oberflächliches Beispiel, Instagram Reel. Es gibt Menschen, und ich glaube, da gehören wir auch dazu, die einfach mal Dinge raushauen. Und zwar so, wie es halt jetzt einfach gerade in der Zeit machbar ist. Und dann kommt aber auch in 2-4 Tagen das nächste. Bam. Mhm. Ich kenne aber auch Menschen, die arbeiten eine Woche an einem Reel und löschen es dann wieder, weil es einfach, nee. Mhm. Und veröffentlichen 2 im Jahr. Mhm. Weißt du, was ich meine? Da wird zu viel Bedeutung, dass dieses eine Ding jetzt das sein muss, wo man quasi, und ich glaube, da schließt sich der Kreis wieder, wo die Wahrscheinlichkeit so gering wie möglich ist, dass Leute das schlecht finden.
Ja. Geht übrigens auch oft. Und das ist jetzt ein harter Punkt, den ich gerade bringe. Merke ich gerade selber, während ich anfange zu sprechen, aber ich muss ihn trotzdem aussprechen. Es geht bestimmt nicht immer, aber vielleicht auch nicht selten mit einem gewissen, wir haben da schon mal drüber gesprochen hier bei den Soul Talks, mit einem gewissen Narzissmus manchmal auch einher, weil der Perfektionist oder die Perfektionistin natürlich auch sehr stark, oftmals in dem Moment zumindest, um sich selbst kreist. Ja? Mhm. Kann ich das? Darf ich das? Bin ich da schön genug, gut genug und so weiter? Und so dein Real-Beispiel ist da ganz gut, zu sagen, hey, es geht ja vielleicht erstmal auch noch gar nicht so sehr darum, ob du jetzt das in allen Bereichen gut findest, wenn du etwas hast, was du für andere auch machen willst. Ne?
Also
wenn,
jetzt sind wir beim Punkt.
Ne? Also genau, jetzt wofür mache ich das? Ne? Also genau. Das ist ja der Satz, den du vorhin auch schon gesagt hast. Ja, wofür mache ich das? Also was ist eigentlich der Sinn, die Bestimmung dahinter? So, und gib doch den Menschen mal eine Chance, es wahrzunehmen und mal ein Feedback zu geben, weil der Markt entscheidet ja am Ende da draußen, ob etwas gut ist oder zumindest mal als gut wahrgenommen wird. Es kann ja auch sein, dass da draußen die Leute sagen, es ist nicht so gut, und wenn es für dich gut ist, ist es auch in Ordnung an der Stelle auch. Ja.
Mhm. Ja. Voll. Bei der Musik ist es allerdings tatsächlich umgekehrt. Mhm. Das spüre ich jetzt auch. Mhm. Also ich kann nicht sagen, ja, ich weiß genau, dass es den Leuten jetzt da draußen total gut gefällt, deswegen haue ich es einfach raus. Mir taugt es gar nicht, sozusagen. Ja, ja. Na, ich habe es quasi für jemand anderen kreiert oder gemacht oder für die Markt, für den Perfect Market Fit, so, ne? Aber das funktioniert bei der Musik nicht. Also das weiß ich. Es funktioniert bei Produkten sicherlich, auch bei Content funktioniert das ganz gut. Aber bei Musik finde ich es jetzt, also aus Sicht des Künstlers, eigentlich unmöglich. Es gibt mit Sicherheit auch Künstler, die sehr humorlos sind, was ich auch schon gemacht habe. Also ich habe auch schon Musik komponiert, produziert und so weiter, die in Auftrag waren, wo ich wusste, ja gut, das ist gar nicht meins, aber es macht irgendwie Spaß, das zu machen. Und es gefällt den Leuten da draußen, auch wenn ich es nie hören würde. Ne? Ja, aber das funktioniert so auch.
Ich habe mal gelernt, da gibt es einen Unterschied in der Musik zwischen sozusagen dem Künstler und dem Interpreten.
Ja, exakt.
Also
ja,
wo ich sage, okay, gut, es ist nicht mein Ding, aber ich interpretiere jetzt das auf die Art und Weise, wie wir glauben, dass das den Leuten da draußen gefällt, auch wenn es jetzt vielleicht nicht unbedingt meins wäre. Ne? Also was weiß ich spiele jetzt irgendwie Schlagermusik, obwohl ich mir die selber nie anhören würde. Aber ich weiß, damit kann man Geld verdienen und den Leuten gefällt es. Ne? So, dann kann ich das interpretieren, ist es auch vielleicht in dem Moment okay. Aber da sieht man schon, da ist dann der Perfektionsanspruch schon weit weg. In dem Moment.
Ja.
Also gibt man schon so einen Deal irgendwo ein.
Ja, voll. Voll.
Ja, genau. Also Stichwort der narzisstische Anteil natürlich auch. Mhm. Ne? Also so dieses um sich selbst kreisen an der Stelle, das ist natürlich was da, sage ich jetzt mal, beim Perfektionismus immer so ein bisschen, nicht immer, aber wirklich oft ein bisschen auch mitschwingt. So, dass man unheimlich in seinem eigenen Kopf, in seiner eigenen Story irgendwie ist und sich wirklich nur um sich selbst dreht meistens. Um seine eigenen Bedürftigkeiten und Ängste und Sorgen und so weiter. Und eigentlich völlig den Bezug zu dem verliert, was ist das, was ich hier eigentlich mache, sag mal, oder?
Ganz genau, ganz genau. Und ein sehr, sehr großer Influencer im Musikbereich, im Musikproduktionsbereich aus Amerika, Graham Cochran, der hat irgendwie, eigentlich wollte der immer Rockstar werden, die ganze Zeit. Sein ganzes Leben lang wollte er Rockstar werden und hat angefangen, irgendwann so Tutorial-Videos auf YouTube zu machen, wie man Musik produziert, weil sein Umfeld gesehen hat, so, ach, das macht er eigentlich ganz gut in seinem kleinen Studio zu Hause. Und der ist mittlerweile Multimillionär mit seinem Online-Business und erklärt auch anderen jetzt, wie man ein Online-Business aufbaut und ist quasi gar kein Musiker geworden. Also sein ursprünglicher Traum hat sich überhaupt nicht erfüllt. Mhm. Allerdings ist er jetzt im Fernsehen auf den Couches der größten Musikproduzenten gesessen, die mit den Rockstars zusammengearbeitet haben, die er immer sein wollte und der er immer sein wollte. Das heißt, er hat quasi eine andere Tür gewählt sozusagen und wollte die aber gar nicht wählen. Und der hat letztens in seinem Podcast was sehr, sehr Cooles gesagt. Er hat gesagt, sein Leben hat sich komplett verändert, als er vom Performen zum Serving übergegangen ist. Mhm. Also bedeutet, früher war das immer so anstrengend für ihn, jetzt muss ich ein noch besseres YouTube-Video machen, wo ich es noch besser erkläre, wo das Licht noch besser ist, wo die Kamera besser ist, wo der Ton noch viel besser ist und so weiter. Mhm. Bis er irgendwann geschnallt hat, um den ganzen Shit geht's ja gar nicht, weil da geht's ja dann nur um mich, dass ich besser aussehe, dass das Video schöner ist. Das kriegt er wahrscheinlich deswegen nicht mehr Aufrufe, sondern er hat's dann aus dem, er ist umgeswitcht und hat gesagt, es geht doch um Surfing, es geht um Dienen, es geht um das, dass Menschen das sehen und die damit ihr Leben verbessern. Mhm. Und plötzlich hat das alles eine ganz andere Energie in ihm gehabt. Mhm. Und er hat plötzlich Sachen gemacht und rausgehauen. Da war scheißegal, ob da hinten jetzt noch irgendwie, das Fahrrad steht oder so. Völlig egal. Er hat es einfach gemacht, weil er es nicht deshalb getan hat, um dass er bestmöglich dasteht, sondern um möglichst vielen Menschen dabei zu helfen, auch Musik zu produzieren. Mhm. Und das ist ja so ein Unterschied in der Energie. Weißt du, allein in der Erwartungshaltung so.
Ja, absolut.
Kriege ich jetzt möglichst viele Kommentare, dass das Video geil aussieht? Kriege ich möglichst viele Likes? Ja. Oder helfe ich möglichst vielen Menschen damit? Und wenn du Zweiteres machst, ist der unweigerliche Business-Erfolg auch unvermeidbar. Also es ist unvermeidbar, wenn du vielen Menschen hilfst mit dem, wirst du automatisch ein erfolgreiches Business auch haben. Hingegen, wenn du sagst, ich möchte jetzt selbst bestmöglich dastehen, ist jetzt auch fürs Business nicht die beste Idee.
Ja, das ist ein guter Punkt, weil da gibt es ja dieses berühmte Pareto-Prinzip mit diesem 80-20 oder 20-80-Verhältnis. Ne? Und ich vergleiche das immer bei uns jetzt im Team, bei der Arbeit, das ist so, 80% macht man für die anderen und den Rest macht man meistens irgendwie so ein bisschen für sich, weil man selbst vielleicht detailverliebt ist und da irgendwie noch ein kleines Schleifchen dran will, ne? Und da noch irgendwie ein bisschen was dazu, kenne ich von mir auch. Mhm. Und am Ende des Tages muss man sagen, dass diese letzten 20% von dieser detaillierten, nahezu perfekten Dienstleistung zum Schluss oder Produktqualität oder irgendwas, 80% von der Zeit, von der Energie und vom Stress verursachen. Und meistens sind aber genau diese 20% wirklich nur für den eigenen Wahn, den man hat. Aber sie bringen eigentlich nach außen nicht mehr wirklich einen großen Effekt. Ich hatte vorhin, während du das Beispiel erzählt hast, hatte ich auch so ein bisschen das Bild von einem Koch, ne, der sozusagen in seiner Küche sitzt und draußen sitzen viele hungrige Menschen, die haben wirklich Hunger. Ne? Und der steht da an seinem Teller und sagt, aber da muss noch hier so ein bisschen irgendwie ein Streusel drauf und da muss noch ein bisschen ein Glitzer. Und die Leute haben Hunger und verhungern fast und er bringt die Teller nicht raus, weil er sagt, es muss noch ein bisschen besser angerichtet werden und da muss noch hier eine kleine Soßenspritzer rein und da noch ein paar Tropfen auf die Seite und ein bisschen Zitronengras oder was weiß ich. Und wenn er diese Energie in diese scheinbar, wie auch immer geartet, perfekte Darstellung dieses Gerichts darin investieren würde, um noch viel mehr Menschen satt und glücklich zu machen, ohne dass es vielleicht perfekt angerichtet ist, was für die Leute gar nicht perfekt ist, sondern nur für ihn, in seinem Wahn ist das irgendwie perfekt.
Genau.
Dann würde
Weil Leute kennen ja nicht A, B, ne? Die wissen ja nicht so, das ist jetzt 100 und das ist 80% von dem, was der Mensch kann. Ne?
Ja, genau. Der Perfektionist versucht ja einen Kreis zu schließen, den andere gar nicht haben.
Genau. Ne?
Ja, genau. Das ist, beim Speaking ist es auch so interessant, dass man sich dann bei Vorträgen, am Anfang ging mir das zum Beispiel so, dass ich mir dann immer, wenn ich nicht genügend Zeit hatte oder ich war zu lang oder ich habe vielleicht auch was vergessen am Anfang, weil ich nervös war, dann habe ich irgendwie mal einen Satz nicht gesagt oder eine Folie nicht gezeigt oder eine Übung nicht gemacht oder so, habe es einfach vergessen. Dann habe ich gedacht, oh scheiße, war nicht richtig gut und so weiter. Und dann, wenn ich mit ein, zwei drüber gesprochen habe, dann sagen die, ach so, ja, wir wussten ja gar nicht, dass du das eigentlich machen wolltest. Das war total super. Ja, für die war das perfekte Erlebnis oder ein super Erlebnis. Ja, die wissen ja gar nicht, was eigentlich gefehlt hat. Ne? Das wusste ja nur ich.
Ja, genau.
Und das ist, glaube ich, der Perfektionist ist ein selbst masochistisch veranlagtes Wesen in dem Moment. Weil man tut sich eigentlich nur selber weh. Aber man redet sich ein, dass es für die anderen ist. Weißt du, man verpackt es irgendwo in so ein pseudomäßiges, ich will es ja für die anderen perfekt machen. Nee, du willst es nur für dich perfekt machen.
Genau. Das geht's. Du möchtest dich möglichst krass davor schützen, dass von außen Kritik kommt. Exakt. Oder, ja, das ist aber jetzt nicht so gut.
Exakt.
Und da ist die Frage, die ich dir gerne stellen möchte, liegt das immer daran, wie man früher als Kind von den Eltern behandelt wurde? So dieses, das ist jetzt aber noch nicht gut genug, da gehst du jetzt nochmal in dein Zimmer, das machst du jetzt aber noch besser, das ist nicht gut. Was glaubst du, wo liegt da der Ursprung? Weil irgendwann hat sich dieser Glaubenssatz im System ja verankert. Ah, okay, es reicht anscheinend noch nicht, wenn ich es so mache, wie es für mich gut wäre. Ich muss immer noch eine Schippe drauflegen, sozusagen.
Also ich habe ja ungefähr im Kopf, wer uns jetzt zuhört. Deswegen gebe ich jetzt die Antwort genau so. Nein, deine Eltern sind nicht schuld an deinem Perfektionismus, sozusagen. Mhm. Aber natürlich gibt es, also Perfektionismus entsteht aus meiner Sicht zumindest schon durch Verletzungen, die sehr häufig zumindest, bestimmt nicht immer, aber sehr häufig schon auch in der Kindheit liegen. Die können aber durch verschiedenste Formen sozusagen auch entstehen. Und es muss nicht so sein, dass man die praktisch von den Eltern sozusagen antrainiert bekommen hat oder übernommen hat. Das ist durchaus manchmal auch der Fall. Aber es ist zum Beispiel einfach auch, es entsteht manchmal wirklich aus Liebe, aus fehlgeleiteter Liebe. Wenn zum Beispiel, ich kenne zum Beispiel Eltern, das sind wirklich tolle Eltern und die tun wirklich, die machen einen großartigen Job für ihre Kinder. Und diese Kinder entwickeln plötzlich einen Perfektionismus, den keiner in der Familie hat, den auch keiner erwartet. Und die Eltern tun alles dafür, um diesen Kindern oder Jugendlichen oder später jungen Erwachsenen immer wieder, fast täglich mitzugeben, hey, du bist gut, so wie du bist und ich liebe dich, so wie du bist. Und trotzdem ist dieser Perfektionismus bei diesen Menschen entstanden. Und zwar aus einem Loch in dem Herzen dieser Menschen, das aus irgendwelchen Gründen selbst entstanden ist. Also ein Perfektionismus kann man auch sehr schön selbst entwickeln an der Stelle. Es ist einfach ein Minderwertigkeitskomplex, der zugrunde liegt aus meiner Sicht. In den meisten Fällen ist es irgendwo diese Angst, nicht genug zu sein, nicht gut genug zu sein, nicht geliebt zu sein, nicht dazuzugehören, so diese klassischen Urängste sozusagen. Hm. Und der Perfektionismus ist der Versuch, dieses Gefühl sozusagen zu kitten, wie ein Schmerzmittel an der Stelle auch. Das aber in Wahrheit natürlich eigentlich genau genommen das ganze Problem verschlimmert, weil ja der Perfektionist die Erfahrung macht, dass er eben nicht perfekt ist und dass es eben die perfekte Lösung ja und Ergebnis in der Regel nicht gibt und somit immer wieder die Erfahrung macht, dass sein eigener Anspruch eben nicht erfüllt werden kann, weil Perfektionismus natürlich auch ein extrem niedriger Standard ist im Sinne von der Eigenverantwortlichkeit oder Selbstbestimmtheit, weil um ein perfektes Ergebnis zu bekommen, brauche ich auch perfekte Umstände. Das heißt, ich übertrage meine Erwartungen, Wünsche und Anforderungen ja auch auf mein Umfeld und die können damit ja schon gleich gar nicht umgehen. Das heißt, ich mache immer wieder die Erfahrung, es klappt nicht. Jetzt kriege ich entweder Stress mit anderen oder Stress mit mir oder beides und das führt wirklich zu einer fatalen Abwärtsspirale, dass Leute wirklich in massivste Selbstzweifel und fast schon Selbsthassgefühle kommen können, mit dem sie sich selbst und auch ihr ganzes Umfeld, ihre Beziehungen und Partnerschaften wirklich zerstören können. Hm. Also es ist keine Kleinigkeit, aber die Eltern können da eine Grundlage legen, aber es gibt wirklich viele Abbiegungen im Leben, wenn ein Mensch versucht, Liebe zu bekommen oder geliebt zu sein, wo man das auch von anderen Menschen oder selber wirklich so entwickeln kann. Es ist einfach fehlgeleitete Liebe aus meiner Sicht.
Hm. Hm. Spannend, spannender Impuls.
Was wäre denn aus deiner Sicht, weil du ja dich da auch schön wegentwickelt hast, wie du sagst, was ist denn vielleicht ein, zwei Hilfsansätze für die Menschen, wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, ah, okay, wie komme ich denn da jetzt weg von dem Perfektionismus?
Ja, genau. Mhm.
Was kann man machen?
Ich glaube, seine 80% irgendwie versuchen zu spüren. Mhm. Und dieser Satz, also diese 80%, jetzt ist es gut genug, jetzt lasse ich es los. Es ist ja auch es ist ja auch ganz oft eine Fähigkeit von Loslassen. Mhm. So, nee, das, gebe ich jetzt so raus. Mhm. Auch wenn ich wüsste, wenn ich jetzt noch 2 Monate mehr dran sitzen würde, wäre es vielleicht noch 7% besser, aber ich gebe es jetzt so raus, weil die 2 Monate spare ich mir sozusagen. Dass man einfach mal die Erfahrung macht. Das ist das, wir sind alle Erfahrungswesen. Dass man einmal die Erfahrung macht, wenn ich das jetzt nicht perfekt in meiner Welt mache, sondern vielleicht nur so, wie es für mich okay ist, sich die Frage zu stellen, egal in welcher Situation, sei es ein Geschenk, freut sich der andere jetzt mehr oder weniger, wenn ich jetzt da nochmal eine Woche dran sitze? Mhm. Also eigentlich im Prinzip das Outcome mal wirklich überprüfen. Mhm. Ich glaube, es ist natürlich auch keine rationale Geschichte. So, ja, rechne dir doch mal deine 80% aus oder sowas, na, und dann lass es einfach los. Na, das ist natürlich nicht so einfach. Mhm. Was mir sehr, sehr geholfen hat, wenn es schon um das eigene Selbst geht und um die Selbstliebe auch, ehrlich gesagt. Wir alle sind Wesen, die wachsen wollen. Dafür sind wir hier. Mhm. Jedes Lebewesen, jede Pflanze will wachsen. Und das ist auch unser Grundbedürfnis als Mensch. Wir wollen wachsen. Und wenn ich das jetzt mal aus meiner eigenen Perfektionismus-Karriere mal beschreiben möchte, auch mit Musik. Jetzt nehmen wir mal an, ich veröffentliche im Jahr 12 Songs oder ich veröffentliche im Jahr 2 Songs, okay? Und zwar 2 Songs deswegen, weil ich pro Song so lang brauche, bis ich sage, jetzt ist er gut genug. Mhm. Ist dann der 2. Song in meinen Augen, für mein Gefühl, so gut wie der 12. Auf gar keinen Fall, mhm. weil ich mir so viele Entwicklungsschritte genommen habe, mhm. es immer wieder auch aus daraus lernen zu können. Ich habe das Gefühl, dass wenn man perfektionistisch ist, und das war auch bei mir sowas, das hat mich selbst echt angekotzt, ich komme so langsam vorwärts und für mich spüre ich so wenig Wachstum, weil ich mir ja gar nicht die Chance gebe zu wachsen, weil ich so lange an den Dingen festhalte. Also das ist wirklich dieses Beispiel von, ich schmeiße jetzt lieber viel mehr Spaghetti an die Wand und guck mal, welches kleben bleibt. Dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, wenn ich 20 Spaghetti an die Wand werfe oder 2. Ne? Mhm. So eher über dieses Machen, ich mache einfach mal. Ne? Dieses Umsetzen, Karma heißt Handlung, in die Handlung kommen, einfach mal Dinge machen, raushauen, gucken, was passiert. Mhm. Weil es geht ja beim Perfektionismus, geht es ja immer, also ohne andere geht es ja nicht. Deswegen sage ich explizit dieses Raushauen an die Welt, an andere. Weil sich selbst gegenüber, das ist mir auch schon aufgefallen, sind Perfektionisten nicht perfektionistisch, sondern es ist immer nur, wenn ein anderer dazukommt, wenn eine Meinung dazukommt, wenn irgendwie eine Bewertung, eine potenzielle Bewertung von außen dazukommt. Mhm. Und ich habe für mich gemerkt, dass ich dann die Selbstliebe gegangen bin und dann einfach gesagt habe, ich möchte selbst noch viel, viel mehr wachsen. Und dementsprechend, das heißt, in Amerika gibt es einen Spruch, der heißt, start ugly, evolve later. Das heißt, starte einfach hässlich und entwickle dich dann und weiterentwickle dich quasi in diesem Prozess des Gestartethabens.
Ja, imperfect action.
Ja, genau, 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 genau. Das war für mich sehr, sehr wichtig. Ich weiß jetzt nicht, ob da ein Impuls dabei war, wie man da rauskommt aus so einem Perfektionismus. Ich glaube, als erstes einfach mal knallharte Selbstreflexion in Form von warum möchte ich es denn eigentlich nicht rausgeben? Was liegt da wirklich darunter? Mhm. Liegt da eine Angst vor Verurteilung darunter? Und dann, ich meine, Alina, das gehört mittlerweile zu ihrem täglichen Tun, ne? Emotional Releases, diese festgesetzten emotionalen Blockaden im Körper, die sich sogar, wir haben gestern so eine Dokumentation angeguckt, die sich sogar im Fasziengewebe festsetzen kann und somit zu Verspannungen führen kann, weil du einmal irgendein Trauma erlebt hast, wo du gar nicht als Trauma wahrgenommen hast. Ja, so schlimm war es jetzt nicht. Da hat doch nur der gesagt, ja, du kannst das ja gar nicht, was du da machst. Mhm. Habe ich jetzt nicht als Trauma wahrgenommen, aber das setzt sich in uns fest. Also es kann wirklich sein, dass du so eine Schiefstellung hast, mhm, die ganze Zeit, weil diese Energie noch in deinen Faszien am Start ist. Und das Einzige, was da hilft, ist genau in diese Emotion wieder reingehen. Irgendwann war das ja, dass du Angst hast, dass dich jemand verurteilt. Und selbst, du wirst lachen, aber wenn ich jetzt dran denke, fällt mir wirklich auch eine Situation ein. Und zwar früher bei meinen Eltern haben wir immer eine befreundete Friseurin gehabt, die zu uns gekommen ist und die uns immer die Haare geschnitten hat. Und ich hatte eine nagelneue Gitarre von meinem Papa. Da war ich im Keller. Natürlich hat das geklungen wie Arsch und Eimer. Aber ich dachte mir, okay, krass, damit könnte ich jetzt ohne weiteres im Olympiastadion spielen, weil das ist richtig geil. So einfach dieses, ich sag mal, diese kindliche Naivität, ja, voll geil ist das einfach, was ich da gerade mache, ne? Und dann ist meine Welt total erschüttert worden, als ich eigentlich so als kleiner Junge so voll stolz dann aus dem Keller rausgegangen bin und dann hoch zu der Friseurin, dann so, hoffentlich hat sie es gehört, was ich da für geiles Zeug gespielt habe. Ja, weil ich habe echt auch deswegen laut gemacht, ne, dass sie es bis ganz oben hört, wie cool ich bin eigentlich. Ne. Und dann setze ich mich so hin und sie sagt so, ne, das war jetzt aber noch nicht so richtig gut, oder? Und ich so, was? Oh. Und das hat sie wirklich original gesagt, da war ich vielleicht 12 oder so. Und das weiß ich heute noch. Das siehst du, sowas kann so krass, ja, voll reinfahren. Und ich glaube, dass so ein Satz dann auch dazu führen kann, okay, krass, das muss anscheinend alles noch viel, viel besser sein, weil für meine Welt war es ja voll geil. Aber dann von außen, die nehmen das ganz anders wahr. Also stimmt wohl meine Wahrnehmung von meiner Welt und der äußeren gar nicht. Und dann muss ich es ja noch viel, viel besser machen, viel, viel besser, als ich es machen würde, ja, um dass es da draußen dann so ist, wie ich das gerne hätte.
Genau. Wie genüge ich den Ansprüchen der Welt? Ne?
Genau, genau.
Ja, krass. Schönes Beispiel, ja.
Was glaubst du denn? Was gibt's denn da? Was gibt's denn da für Stellschrauben?
Ja.
Ich glaube, das erste Mal ist die Wahrnehmung, dass ich so überhaupt, dass ich einen Anteil habe in mir, der perfektionistisch ist.
Ja, würde ich auch sagen. Ich glaube, zuerst muss man ein Problem, das man nicht erkennt oder das man negiert, kann man nicht verändern. Ne? Also ich muss erst mal erkennen, ja, scheiße, ich bin Perfektionist oder Perfektionistin oder zumindest mein Teilbereichen. Ne? Und vielleicht auch, warum ist das so? Ja, scheiße, ich habe da echt auch Schiss, ich habe da Angst an der und der Stelle. Um das geht's. Es geht eben, also sind wir wieder beim Thema radikale Ehrlichkeit. Nee, es geht eben nicht drum, weil ich das Beste für die anderen will. Es geht drum, weil ich mich selber schützen will. Es geht drum, weil ich vielleicht den Ansprüchen meines Vaters, meiner Eltern oder von meinem Freund oder Chef oder Chefin oder Partnerin
Friseurin
oder wem auch immer genügen will. Und darum geht's, ja, weil ich mich klein fühle, weil ich mich nicht gut genug fühle, warum auch immer, weil ich jemand nacheifern will, weil ich nur eine Rechnung, ein Konto offen habe, weil ich eben vielleicht noch ein Trauma in mir trage. Deswegen das Thema Stress Release ist mit Sicherheit dann ein ganz wesentlicher Schritt, um ganz praktisch mal zum Beispiel damit zu arbeiten. Ne? Aber vielleicht noch ein paar ergänzende Gedanken dazu, die vielleicht hilfreich sind. Also zuerst mal, andere Menschen mögen keine perfekten Menschen. Das ist auch mal eine Erkenntnis, die vielleicht dem einen oder anderen helfen kann. Es gibt diesen schönen Satz, Perfektion schafft Aggression. Und das ist was ich auch von mir selber auch oder bei mir selber erfahren habe, auch, dass wenn ich auf der Bühne bin, versuche ich nicht eben darzustellen, dass ich perfekt wäre, was ich sowieso ja nicht bin und ich glaube auch, jeder schnell erkennt, dass ich es nicht bin. Aber ich versuche es gar nicht. Sondern ich habe recht schnell gemerkt, dass die Leute das Imperfekte, den Verhaspler, das Verplante, die kleinen Misserfolgsgeschichten auch so, dass man die eben auch, man muss die nicht verherrlichen. Es gibt auch Leute, die mit ihren Misserfolgsgeschichten und Scheitergeschichten im Endeffekt wie ein emotionales Statussymbol rumlaufen. Also Scheitern ist nicht cool. Ja? Aber es gehört gezeigt. Ne? Mhm. Also Wunden, die ich zeige, können auch geheilt werden. Mhm. Und Wunden, die gesehen werden, werden auch respektiert. Aber wenn jemand dann was versteckt, verdeckt, jetzt wird es peinlich so ein bisschen. Jetzt wird es auch uncool, jetzt wird es unecht. Und Stichwort Authentizität, von der jeder spricht. Naja, authentisch sein kann ich erstmal nur, wenn ich auch mal selber erkenne, wer ich bin. Also wenn ich mir selber gar nicht zugestehe, wie ich bin. Ne? Dass ich eben nicht perfekt bin, dass ich es auch gar nicht sein muss. Und worum es mir hier eigentlich geht bei meinem ganzen Aufriss, den ich so mache, dann wird es auch schwer, authentisch zu sein an der Stelle. Also mal das Erste, Perfektion schafft Aggression. Im Speaking-Bereich versuche ich das, weil ich ab und zu auch mit Leuten arbeite, die auch auf die Bühne gehen wollen, auch beruflich. Und da sehr oft, das hast du bestimmt auch ganz oft, so dieses Thema schon gehabt mit Leuten, so dieses Thema der Auftrittsängste. Ah, ich hab da so Angst, wenn ich auf der Bühne bin, wenn ich da nervös bin sozusagen. Ne? Was kann ich machen, dass ich da nicht so nervös bin? Das ist ja immer die Killerfrage. Mhm. Was kannst du machen, dass du nicht so nervös bist? Gar nichts kannst du da machen, du bist nervös. So, aber was lieben die Leute eigentlich? Wenn ich dich jetzt mal unabhängig von der Bühne, wenn ich den Menschen fragen würde, okay, wenn du mit jemandem zusammen bist, der dir gegenüber sitzt, wie wichtig ist dir, dass dieser Mensch präsent ist, wirklich präsent in dem Moment von 1 bis 10. Das sagt jeder, ja, 10. Ja, es ist super wichtig, dass jemand präsent ist. Okay, wenn man Angst hat, aus welchem Grund auch immer, Nervosität bringt dich in die Präsenz. Wenn du auf die Bühne gehst und du hast Schiss, da bist du voll da, da bist du nicht bei der Steuererklärung nächste Woche oder bei dem, was vorgestern hat zu dir. Du bist jetzt gerade in dem Moment voll in der Präsenz und voll Angst. Mhm. Und Menschen lieben Menschen, die präsent sind. Und wenn ich das verstehe, dass mich diese Nervosität, die ich unbedingt wegkommen will, in die Präsenz bringt und sie jetzt nicht versucht zu verstecken, sondern auch durchaus zeige, zulasse und vielleicht sogar ausdrücke, dass ich jetzt nervös bin,
genau,
dann schätzen es Menschen. Menschen schätzen Ehrlichkeit, weil das ist kein Theaterstück, das Leben ist keine Aufführung an der Stelle. Und trotzdem kann man dann, und das wäre vielleicht mein strategischer Ansatz, wie kann man damit arbeiten, das würde dann vielleicht dazu führen, dass ich mich von meinem Perfektionsanspruch, den es ja bei Nervosität schon mal gar nicht mehr geben kann, weil perfekt ist es ja nur, wenn ich auch ganz leicht, ganz locker, ganz selbstbewusst bin, dass ich von Perfektion in die Exzellenz komme. Ich liebe Exzellenzanspruch. Na, Exzellenz ist ganz was anderes als Perfektion. Exzellenz kommt vom lateinischen Excellere. Also Ex und Zell, ne? Ex ist aus und Zellere von der Zelle, sozusagen wie eine Box. Excel kennt man von Microsoft Excel zum Beispiel, ne? Sind die ganzen Zellen. Also aus der Zelle heraus sozusagen. Also man könnte es frei übersetzen mit herausragend oder überragend. So wird Excellere auch übersetzt. Das heißt, Exzellenzanspruch geht nicht um Perfektion, alles ist ideal und perfekt, sondern es geht darum, herausragend zu sein. Und herausragend bezieht sich nur auf einen selber erstmal. Das heißt, aus meinem bisherigen Bereich, was ich vielleicht bisher, ja, vielleicht auch geleistet habe, aber was ich mich vielleicht auch bisher getraut habe, was ich mich getraut habe zu sagen, zu probieren, zu tun, wie auch immer, dass ich da mal einen Schritt hinausgehe aus dem Ganzen und sozusagen heute was tue, was ich gestern nicht getan habe. Heute was wage, was ich gestern nicht gewagt habe. Heute versuche was zu schaffen, was ich gestern noch nicht geschafft habe. Und da kann noch sehr viel Spielraum nach oben und Luft nach oben sein in der Entwicklung. Und das ist zumindest mein Ansatz, wie ich meine perfektionistische Tendenz, die ich da immer wieder gehabt habe, transformiert habe, wirklich in Exzellenz. Ich bin ein totaler Exzellenz-Fanatiker. Mehr oder weniger, wenn man so will. Ne? Fanatiker ist auch schon wieder nicht so gut, aber ja, du weißt, was ich meine. Und auch das Feedback bei den Seminaren ist, dass die Leute immer wieder sagen, hey, es war schon wieder irgendwie so ein Schritt besser. Ne? Und da denke ich mir so, ja genau, das war's auch, weil wir haben an der und der Stelle wieder einen Schritt gemacht. Und nur um das geht's. Ich suche nur den nächsten Schritt. Ich suche nie den letzten Schritt. So, der den Kreis schließt, weil den gibt es nicht, ich kenne ihn auch nicht. Ich suche nur immer den nächsten Step, sozusagen. Wenn der nach außen auch wahrgenommen wird, warum auch nicht? Ich habe auch ein bisschen Anerkennungsmotiv. Nicht zu extrem, aber ich habe es. Es ist mir nicht ganz egal, was die Leute sagen.
Nein, natürlich
nicht. Das kann ich nicht, genau, das können wir wahrscheinlich nicht verhindern.
Genau.
Ist aber auch nicht so schlecht, aber ich habe den gesunden Umgang damit gefunden, sozusagen. Ne?
Ja, voll.
Ja, das wäre mein Tipp, sozusagen.
Ja, das ist so wichtig. Das ist so wichtig, dass du das nochmal sagst. Mega. Exzellenz, ja. Das fühlt sich sehr, sehr gut an. Und Ich habe ja irgendwann mal zu Corona-Zeiten eine Brand gegründet, in der ich Musikerinnen explizit in einem geschützten Raum mittlerweile zeigen lasse, auch von einer Musikerin, wie sie Musik zu Hause aufnehmen. Und was mich persönlich am meisten fasziniert hat, war dieses Denken an Schritt 52 und deswegen Schritt 1 nicht machen. Das ist wirklich was ganz was Faszinierendes gewesen. Ich habe mir jetzt den ganzen Kurs durchgelesen und am Ende sagst du ja, muss man irgendeinen Wert berechnen im Mastering in Modul 6? Und ich bin in Mathe ganz schlecht gewesen, dementsprechend, der Kurs ist nichts für mich.
Oh, krass.
Also weißt du, was ich meine?
Ja, krass.
Das heißt, man fängt dann gar nicht an, sich ein Mikrofon zu kaufen, weil man ja in Modul 6. Und das ist das, was ich gerade, warum ich das überhaupt jetzt in meinem Feld habe, weil du eben gesagt hast, wenn ich den Perfektionsanspruch runterschraube, oder nicht runterschraube, sondern wenn ich mal von diesem Perfekten weggehe, erst dann habe ich wieder Raum, mich weiterzuentwickeln, weil ich Erfahrungswerte habe, in denen ich mich weiterentwickeln kann. Heißt, du machst ein Seminar. Du weißt, dieses Seminar ist jetzt überragend gut. Du weißt aber, dass es nicht perfekt ist. Also, was machst du? Du gehst die 2 Tage durch und sagst, okay, pass auf, das, das, das und das, das machen wir beim nächsten Mal besser, fertig. Okay, dann das nächste Mal ist das Seminar exakt so wieder, außer diese 4 Punkte. Und schon war es wieder besser.
Ja.
Wieder besser als das letzte Mal. War es perfekt? Nein, natürlich nicht. Und das ist das, was du ja eigentlich sagen möchtest, und so wie ich es auch verstanden habe, was ich einen sehr schönen Ansatz finde. Ich kann es immer besser machen als das letzte Mal. Aber dafür muss es irgendwann auch das letzte Mal gegeben haben, um dass ich das besser machen kann.
Ja, genau.
Weil es heißt ja, Fehler bedeutet ja nur, dass noch irgendwie entweder was an Wissen, an Erfahrung gefehlt hat, einfach schlichtweg. Ja. Ne? Und deswegen so viele Erfahrungen wie möglich zu machen. Und die Michi Schreiber hat mal zu mir im Podcast gesagt, die auch eine Affenfarm in Simbabwe aufgebaut hat und da jetzt, glaube ich, auch ziemlich viel in Sachen Tierschutz noch macht. Die hat mal zu mir gesagt, geh mal in die Natur. Geh mal in die Natur und finde das perfekte Blatt. Geh mal in den Park und versuch mal, das perfekte Blatt zu finden. Es gibt es nicht. Also selbst die Natur lebt uns ja keinen Perfektionismus vor, also dass wir sagen, ja guck mal, aber die Natur ist ja auch perfekt, ich bin auch in Natur. Nein, gar nicht, die Natur ist gar nicht perfekt. Das eine Blatt ist total unsymmetrisch, das andere ist von der Schnecke angefressen und
andere
ist überhaupt nicht gewachsen.
Die Perfektion ist an der Stelle ja auch eine Kopfgeburt, eine total subjektive, individuelle, weil wer sagt denn, dass ein angefressenes Blatt nicht perfekt wäre, sozusagen?
Ganz genau.
Auch, ne? An der Stelle.
Ganz.
Es ist ja eine Vorstellung, die man selber in seinem Kopf kreiert, was perfekt ist.
Ganz genau, ganz genau. Es ist die Schablone im Kopf, wo irgendwas, was man tut, durchpassen muss. Wenn es nicht durchpasst, okay, dann muss man es so machen, dass es durch die Schablone passt. Vielleicht ist es aber auch mal eine Überlegung wert, entweder ich passe die Schablone an oder ich lasse sie ganz weg.
Ja, das ist so cool, das Beispiel auch, das du bringst von dem Kurs, den du für die Frauen aufgenommen hast. Das ist, glaube ich, auch so einer der Hauptgründe, warum sich so viele Leute zum Beispiel oft nicht trauen, so in diese Selbstständigkeit zu gehen, die zu starten. Ja, oder auch bei uns, in meinem Bereich, jetzt eine Coach-Ausbildung zu machen oder sich auf diesen Weg zum Coach zu machen, weil sie sagen, oh, ich weiß ja noch gar nicht irgendwie, ob ich dann Leute kriege und ich kann auch, glaube ich, nicht reden vor Leuten und wenn da jemand jetzt mal zum Problem kommt, da weiß ich ja gar nicht, was ich da machen soll und und Steuer muss ich ja dann wahrscheinlich auch noch machen und mit Zahlen habe ich es eh nicht so, mit dem Geld kenne ich mich nicht so aus, das hat immer mein Mann gemacht. Die sehen praktisch so eine ganze Linie vor sich oder so einen Berg und sagen, ja, aber da hinten, so nach 1738 Metern, da kommt irgendwie eine Abbiegung, da weiß ich nicht, ob ich da links oder rechts gehen soll. Und deswegen geht man diesen
ersten
Schritt.
Wenn du dort bist, dann weißt du es.
Genau. Und ich kann dir sagen, auf dem Weg da nach vorne, sogar wenn du glaubst, du wüsstest alles, da kommen Dinge, du wusstest ja gar nicht, dass diese Fragen sich überhaupt stellen. Du wirst Antworten auf Fragen geben müssen, die du weißt noch nicht mal, dass es die Frage gibt. Ja? Mhm. Also das ist genau der Punkt, dass der Perfektionist natürlich auch manchmal in der Selbstüberschätzung vielleicht lebt, irgendwie tatsächlich auf alles eine Antwort haben zu müssen und jede Frage schon zu kennen an der Stelle auch. Ne? Mhm. Ja, mega krass. Ja. Das war, glaube ich, eine sehr wichtige Folge, glaube ich, für viele Menschen. Auch für mich wertvoll, ne, an der Stelle.
Für mich auch.
Ja, interessant.
Ich danke. Karma, in die Handlung kommen.
Ja.
Spaghettis gegen die Wand werfen.
Genau.
Na, ich finde das Bild einfach so schön,
ja,
weißt du?
Ja. Aber nur im übertragenen Sinne, nicht, dass wir jetzt Bilder kriegen von Spaghettis, die an der Wand kleben. Von Kindern mit Tomatensauce.
Genau. Mega, danke dir.
Ja, danke dir auch. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Hey Mother Nature, you're so wonderful. You're full of wonders overall. You are the oldest soul.
Talk.